ARD Sounds. MDR Kultur. Unter Büchern. Auf der Leipziger Buchmesse.
Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier bei Unter Büchern unterwegs von MDR Kultur. Wir haben für die nächste halbe Stunde zu Gast Dirk von Petersdorf. Herzlich willkommen, Herr von Petersdorf.
Danke für die Einladung. Ich freue mich, hier zu sprechen.
Zwei Worte kurz zu Ihrer Vorstellung. Sie sind einerseits Professor für neuere deutsche Literatur in Jena. Sie stammen aus Kiel, sind in Jena jetzt. Sind auch Autor zahlreicher Bücher, Lyrik, Prosa, germanistische Fachveröffentlichungen, selbstredend. Ich weiß nicht, also Ihr Liebling scheint zu sein, dass Sie für ein Lyrikband mal bezeichnet wurden als der Schelm unter den Postmodernen, oder wie war das?
Ja, Schelm unter den Postmodernen, das hing mir ein bisschen damals an. Meine Freunde haben mich dann, das war noch so die Zeit, als man abends in Kneipen ging, haben mich meine Freunde mit geärgert und gesagt, ah, da kommt der Schelm unter den Postmodernen. Was es so genau bedeuten sollte, wusste ich jetzt nicht, aber es war, glaube ich, nett gemeint.
Klingt absolut super. Sie sind auf der Buchmesse mit dem Buch Wir Kinder der Leichtigkeit, unsere Geschichte seit den 70ern. Und der Startpunkt für dieses Buch ist ein abendliches Gespräch mit einer Bekannten oder Freundin, in der Sie zu dem Schluss kommen, dass es immer schwerer wird, unsere komplexer werdende Welt zu verstehen. Und dann quasi nehmen Sie das als Startrampe, um zu schauen, woran liegt das? Was ist eigentlich passiert? So, wie ist diese Leichtigkeit, die hier im Titel vorkommt, eigentlich verloren gegangen? Und Sie beginnen in den 70ern. Vielleicht können Sie mal was dazu sagen, warum das für Sie so ein Punkt ist, an dem das beginnt.
Ja, es ist eine Situation, die, glaube ich, viele nachvollziehen können, in der Gegenwart überfordert zu sein mit vielen Ereignissen, zu sehen, wie kann ich die eigentlich verstehen, deuten, sind meine Meinungen, die ich lange so selbstverständlich hatte, eigentlich überhaupt noch tragfähig? Und dann ist eine Möglichkeit, zurückzugucken, wo kommt das eigentlich her, das, was ich so an Überzeugung habe? Und dann geht man üblicherweise in die eigene Jugend. Das sind dann bei mir, ich bin Jahrgang 1966, sind dann so die 70er, späten 70er Jahre. Und hinzu kommt, dass auch viele Gegenwartshistoriker, die jetzt über die letzten Jahrzehnte schreiben, meinen, dass es in den späten 70er Jahren eine solche Veränderung, einen Einschnitt wirklich gegeben hat. Und da traf beides zusammen, also das Persönliche und das Allgemeine.
Und ich finde es tatsächlich frappierend, weil wir beide in etwa derselbe Jahrgang sind, aber sehr unterschiedlich sozialisiert. Mhm. Ich stamme aus dem Osten, Sie stammen aus Kiel. Ja. Und dann habe ich aber bei der Lektüre festgestellt, das gibt so viele Gemeinsamkeiten in diesen Prägungen. Also lassen Sie uns über die Leichtigkeit dieser späten 70er oder 80er Jahre auch nochmal sprechen. Worin bestand die denn?
Also erstmal freut mich, dass Sie das so sehen. Ich bin auch eher jemand, der sehr stark versucht, die Gemeinsamkeiten herzustellen. Ich lebe eben jetzt seit sehr langer Zeit in Jena und lebe da sehr bewusst und mit großer Überzeugung. Ich weiß, dass ich Westdeutscher bin und das auch bleibe. Meine Prägungen sind Westdeutsch, da kommt man auch nicht raus. Und dann kann man nur versuchen, aus diesen Bedingungen das Beste zu machen. Und diese Leichtigkeit hat damit etwas zu tun, dass in den 70er, 80er Jahren in der Bundesrepublik so die großen Ideologien, diese politischen Lasten, die man mitschleppte, dass man davon befreit wurde, dass man so einen weiten Horizont vor sich hatte, die Freiheitsspielräume immer größer wurden und man das auch so in die Zukunft verlängert hat, gesagt, so wird es jetzt weitergehen, Grenzen werden weniger bedeutungslos. Dann spielte natürlich das Jahr 89 eine sehr, sehr große Rolle. Das ist jetzt der Beweis dafür, Mauern können fallen. Wir müssen nicht ständig voneinander getrennt sein. Wir müssen nicht Grenzen befestigen und die auch noch mit Waffen ausstatten. Und das war die Hoffnung, dass es so weitergeht. Und die ist jetzt eben in der Gegenwart, dadurch die Verunsicherung, da ist man sich jetzt nicht mehr so sicher, was mit diesen Hoffnungen geworden ist.
Aber so schnell lasse ich Sie aus den Jahren davor nicht raus jetzt. Ja. Also lassen Sie uns konkret werden, weil mich hat das wirklich fasziniert. Ich sage es mal für Sie, die Sie das Buch vielleicht noch nicht kennen. Ich bin ganz erstaunt, wie viel an Kultur, aber nicht nur Literatur oder philosophischen Ansätzen, sondern auch an populärer Kultur, an Popmusik, an, weiß ich nicht, Neue Deutsche Welle, Bob Dylan, hier ist so viel drin, Kino natürlich. Also lassen Sie uns an konkreten Beispielen einmal, wie Sie das hier im Buch tun, besprechen, Beispiele für diese Leichtigkeit.
Ja, es sind mehrere Beispiele für die Leichtigkeit, bleiben wir vielleicht im Bereich der Musik. Also für mich war es, dass es damals eine deutschsprachige Popmusik gab, die so ein zeitgenössisches Lebensgefühl auslöst. Das war für mich sehr, sehr wichtig, weil ich dachte, man kann auf Deutsch singen, ohne dass es peinlich ähnlich wird, also ohne dass es ein Schlager wird. Und diese Neue Deutsche Welle, Ideal, Berlin, sowas, das hat mich damals mitgerissen. Gedacht, ja, so könnte Musik aussehen, so könnte vielleicht auch eine Form von Literatur aussehen, die ein Lebensgefühl ausspricht und gleichzeitig populär ist. Ja, dann gab es Filme, die halt sehr, sehr wichtig waren. Sowas erinnert man sich, ne, wenn man zurückblickt. Also dieser Film Zurück in die Zukunft. Das war für mich auch ein sehr, sehr wichtiger Film. Der ist fast so eine Art Motto eigentlich geworden. Wenn man in die Zukunft gehen will, dass man zunächst mal in die Vergangenheit zurückfährt und dann diese Vergangenheit erforscht, diese Vergangenheit kennenlernt und sagt, mit der brechen wir jetzt in die Zukunft auf. Dann gab es solche Erscheinungen wie Michael Jackson. So wie Michael Jackson tanzte, das war auch so ein Ausdruck von Leichtigkeit. In der Ernährung, also als ich groß wurde, so in der alten Bundesrepublik, wurde eher so sehr schwer gegessen, Rouladen, Soße, Klöße, sowas. Und dann wurde die Ernährung halt immer leichter. Man aß dann Salat und Pizza. Und so hatte man in sehr vielen Bereichen das Gefühl, dieses Lebensgefühl der Leichtigkeit zu erleben, zu dem laufe ich, das mache ich heute noch. Und dann gab es die ersten Nike-Schuhe mit Luftkissen. Das war toll. Nike-Schuhe mit Luftkissen, das federte dann. Und das ist auch so eingeführt. Man denkt, ja, so bewegt man sich durch die Gegend.
Auch das verbindet uns ja, ne? Michael Jackson, also vielleicht die Turnschuhe gab es vielleicht, die Sportschuhe gab es wahrscheinlich eher nicht im Osten, aber musikalisch auf jeden Fall. Und auch für mich sehr spannend, dass Sie aufmerksam machen darauf, dass bis dahin so eine relative Gleichheit herrschte. Also die Häuser der Mitschüler sahen alle ähnlich aus, die Wohnungen sahen alle ähnlich aus. Und das war im Osten auch so, da waren es eben keine Häuser, da waren es diese Wohnungen, in denen wir groß geworden sind.
Ja, ich habe sehr stark dieses Gefühl, wenn ich an die Kindheit, Jugend und die späteren Jahre zurückdenke, dass zunächst die bundesrepublikanische Gesellschaft und dann auch die gesamtdeutsche, dass sie sehr viel vielfältiger geworden ist. Also die Unterschiede wurden größer und ich fand diese Unterschiede eigentlich in diesen Jahren überhaupt nicht bedrohlich, sondern wunderbar und dachte, es ist gut, Menschen können ganz verschieden leben, können sich unterschiedlich ausdrücken. Man guckt sich das an und man nimmt das aber nicht so als verunsichernd und aggressiver, wie es vielleicht jetzt manchmal der Fall ist, dass man auf so Differenz eher so reagiert, oh, das könnte mich bedrohen. Und damals war es einfach, ah, guck mal, die leben jetzt anders, das ist interessant, wir bleiben befreundet und man sieht dem zu und denkt, das ist eine große Öffnung und Vervielfältigung. Öffnung wäre vielleicht ein gutes Wort.
Und jetzt über die Jahrzehnte betrachtet, hat ja auch die politische Welt sich stark verändert. Also Sie schildern an einer Stelle, dass damals im Grunde auch diese Verhältnisse geordnet waren. Also es gab eben irgendwie die zwei großen Volksparteien, man war rot oder schwarz, aber letztlich irgendwie war das geordnet.
Ja, es war eine überschaubar, auch das Parteiensystem. In der alten Bundesrepublik gab es eben CDU, SPD, dann ein bisschen FDP noch. Und da hatte man seine Meinung und so bei meinen Eltern und Freundeskreis, die behielten auch ihre Meinung. Die hatten so Positionen und die behielten sie. Und das waren so ziemlich feste Milieus, die Roten und die Schwarzen. Damit würde man heute nicht mehr weit kommen. Das ist irgendwann aufgebrochen, dann kamen die Grünen dazu. Das war auch was sehr, sehr Wichtiges. Plötzlich machte man sich Gedanken über Natur und den Zustand der Natur. Darüber hat man sich in der Kindheit auch überhaupt nicht weiter besorgt. Und dann wurden diese Meinungen und Positionen vielfältiger. Und das war sehr lange befreiend und schön.
Und womit eigentlich, also wo kommen die ersten Einschläge sozusagen in diese Leichtigkeit? Ich erinnere mich... Aber dunkel aus dem Studium eher nur, dass sozusagen über die Grenzen des Wachstums gesprochen wurde. Es gab, glaube ich, auch irgendwann diesen Bericht des Club of Rome, also doch die ersten dunklen Wolken an diesem Himmel des Wachstums und des Wohlstands und der Freiheit in dieser Form.
Ja, ich glaube, dass die wirklichen Einschläge und Bedrohungen eigentlich doch wesentlich im 21. Jahrhundert erst begonnen haben. Also ich würde schon das Jahr 2001 mit dem Angriff aufs World Trade Center, das würde ich als einen ganz starken Einschnitt, weil einem da klar wurde, es gibt Kräfte, die wollen genau diese Art von Gesellschaft, in der wir leben, die wollen die nicht. Die finden, dass diese Gesellschaft vom Teufel kommt, die muss attackiert werden. Und diese Kräfte sind dann immer stärker geworden, bis hin zur Entwicklung Russlands, die sich eigentlich autoritäre Systeme zurückwünschen und gegen diese Freiheit und Vielfalt und Differenz vorgehen. Also für mich beginnt diese Entwicklung, die wirklich bedrohliche Entwicklung später. Und dass da was dran ist, glaube ich, sieht man im Moment, muss die Nachrichten einschalten, die USA kämpfen gegen den Iran. Und das hat genau damals begonnen, dass der islamische Fundamentalismus gegen dieses westliche Modell vorgeht. Und das hat man dann irgendwann sehr, sehr ernst genommen. Und dann kamen andere Kräfte dazu, auch im Inneren, die eigentlich zur autoritären Ordnung zurück wollen. Und das ist ein Teil der Verunsicherung und dem muss man sich stellen. Ich glaube, da kann man jetzt nicht vorweglaufen. Ich habe ganz andere Prägungen, aber ich muss mich damit auseinandersetzen halt.
Und bereits in den 80er Jahren, also zum Thema Fortschrittsgläubigkeit, die vorherrschte. Also nicht nur wirtschaftliches Wachstum, sondern auch grenzenloser technologischer Fortschritt. Und dann gab es 1986, dann kam Tschernobyl.
Ja. Das waren natürlich starke Einschnitte, weil diese Bundesrepublik ja in ihrem ewigen Wachstumsmodell auch eine starke Technikgläubigkeit hatte. Und dann kamen die ersten Einschnitte, dass man sich plötzlich Gedanken machte, unsere Flüsse sind saudreckig. Das ist nicht normal, aber in meiner Kindheit fand man das normal, dass der Rhein und die Weser, es stank halt alles so vor sich hin. Und irgendwann dachte man, das muss ja vielleicht doch nicht so sein. Und auch um den Wald sollten wir uns Gedanken machen. Das war ein erster natürlich Einschnitt, aber da hatte man schon, glaube ich, die Hoffnung, da kann man was tun. Also da gab es einen Aufbruch, dann lasst uns doch dafür sorgen und da etwas verändern. Und das ist ja teilweise auch gelungen, muss man sagen. Also die Umweltbewegung hat ja wirklich zu Korrekturen, auch zu guten geführt.
Und dann überlege ich die ganze Zeit, ob ich auch für mich selbst so ein Ende der Leichtigkeit feststellen kann. Nochmal, DDR-Prägung ist natürlich eine andere, da ist sicherlich der Mauerfall sehr wichtig. Aber weil Sie die neue Deutsche Welle erwähnten, das ist ja auch was, mit dem wir hier genauso groß geworden sind. Und da habe ich schon damals auch in Texten Fehlfarben zum Beispiel, ja. Wie hieß das denn? Geschichte wird gemacht, ja. Es geht voran. Da habe ich ja auch schon... Also das hat man nur noch ironisch verstehen können eigentlich, oder?
Das war so. Das war also diese Fehlfarbenplatte Monarchie und Alltag ist für mich auch sehr prägend, weil da dieser Geschichtszweifel ausgedrückt wurde. Ebenso in so einer ja, populären Form. Das konnten die damals. Das war das Gute an dieser Musik, dass die eigentlich so komplexe Diagnosen dann so rausgerufen haben mit ihren ganz einfachen musikalischen Mitteln. Und Geschichte wird gemacht, es geht voran, meinte das Gegenteil. Nee, es geht eigentlich nicht mehr voran. Und wir haben Zweifel an diesem ewigen Fortschrittsmodell. Aber das fand ich auch nicht schlimm. Also das waren ja auch Zwänge, beständig an den Fortschritt glauben zu müssen, immer besser werden zu müssen, so linear zu denken. Also diese Kreisbewegung, diese Auffächerung, das war etwas, was, finde ich, auch befreiend wirkte.
Und dann kommt der große historische Einschnitt, der Zusammenbruch des kompletten Ostblocks, das Ende des Kampfs der Systeme und die damals aufgekommene These vom Ende der Geschichte. Also ab jetzt würden wir sicherlich in einer nicht enden wollenden, freien, prosperierenden Welt leben. Ja. Aber es war ein Irrtum.
Es war ein Irrtum, ja. Also das, ich hätte jetzt, glaube ich, damals nicht an dieses Ende der Geschichte, das war schon immer ein bisschen forciert zu behaupten, wir haben jetzt keine Geschichte mehr. Das sicherlich nicht, aber doch die Hoffnung nach dem Mauerfall und den Grenzöffnungen, dass insgesamt Grenzen weniger wichtig werden. Diese Hoffnung hatte ich schon. Man konnte dann auch viel schneller, man konnte reisen, dann gab es Grenzöffnung, es gab eine einheitliche Währung, alles schien in die Richtung zu gehen. Ja, und dann flog man mal eben nach Moskau. Das war in meiner Kindheit völlig undenkbar. Dann flog man nach Moskau, hat sich da aufgehalten, dachte, ja gut, wir reden miteinander. Und das war schon diese Idee, hatte ich schon, dass man denke, warum sollten wir im Himmels Willen Europa wieder Krieg führen? Aber dann kamen zunächst die Kriege im ehemaligen Jugoslawien. Die hat man, glaube ich, in Deutschland eher gesagt ein bisschen verdrängt, denn die waren auch schon wirklich schlimm genug. Ja, und dann wurde es immer stärker und jetzt leben wir in einer Art unausgesprochenem Kriegszustand. Und das, nein, muss ich zugeben, habe ich mich vollkommen geirrt. Ja, so ist es, aber das geht vielen, glaube ich, meiner Generation so. Und da müssen wir uns stellen und fragen, was ist mit unseren Hoffnungen geworden und wie müssen wir damit umgehen? So viel Ehrlichkeit muss schon sein, ja.
Eine wichtige Ebene Ihres Buches ist immer aber auch die Einbindung dieses persönlichen Empfindens in die Gedanken großer Philosophen und Soziologen dieser Zeit. Also und mir hat sich sofort eingeprägt, dass Niklas Luhmann irgendwann gesagt hat, unsere Welt ist besser und schlechter geworden. Also beides auf einmal. Ja. Und andererseits der ja gerade eben verstorbene Philosoph Habermas, der sprach von einer neuen Unübersichtlichkeit. Das heißt, sie versuchen das alles auch noch sozusagen mit einem Überbau zu versehen, um es, weiß ich nicht, eben philosophischer zu verstehen.
Ja, also das Buch erzählt schon auch meine eigene Geschichte, aber ich dachte, die ist jetzt nicht interessant genug. Die wird wohl nur interessant, wenn sie Teil einer größeren Geschichte ist. Ich habe überlegt, was habe ich gelesen, was haben andere auch gelesen, welche Filme habe ich gesehen, was habe ich im Studium beobachtet. Das ist eine eigene Lebensgeschichte, die aber versucht, allgemein zu werden und dann solche Formeln zu finden, dass Habermas eben irgendwann feststellte, wir leben in einem Zeitalter neuer Unübersichtlichkeit. Ich dachte, ja, das stimmt. Er fand das, glaube ich, eher bedenklich. Ich dachte, es ist schön. Ich fand Übersichtlichkeit nicht gut. Also Übersichtlichkeit ist auch so ein Ordnungswahn. Also warum soll es nicht unübersichtlich sein?
Und das hat er, glaube ich, schon gesagt, bevor die großen Krisen der letzten, ich sage mal, 10 Jahre noch dazugekommen sind oder der letzten 5 Jahre. Also ich denke an einschneidende Erfahrungen, die wir alle nicht für möglich gehalten hätten, wie zum Beispiel die Corona-Erfahrung, die wir machen mussten.
Ja. Also, da Sie jetzt Jürgen Habermas erwähnt, der vor ganz kurzem gestorben ist, ist natürlich ein Philosoph, der seine ganze Hoffnung darauf gesetzt hat, dass wir so eine Art große Gesprächsgemeinschaft sind, in der wir friedlich miteinander reden, unsere Erfahrungen austauschen, was wir jetzt zum Beispiel tun und mit Ihnen gemeinsam. Und das ist natürlich auch für den, also das war ein finsterer Blick dann im Alter, dass er dachte, was ist aus diesen Hoffnungen eigentlich geworden? Und die Erfahrung ja von Schließung, Verengung, die sind eben an vielen Stellen aufgetreten. Wenn man so die 70er, 80er, 90er vielleicht so als Öffnung ansieht, dann kam danach, würde ich sagen, ja, Schließung, Verengung. Die Corona-Pandemie war ja auch etwas, was, glaube ich, geht allen so völlig unvorstellbar war, dass plötzlich gesagt wurde, du darfst da nicht mehr hingehen, du darfst das Haus nicht verlassen, die Schulen werden geschlossen. Darüber kann man streiten, aber sicher war auch vieles notwendig, aber es war völlig neu und undenkbar, dass plötzlich diese Freiheiten, die eben für uns selbstverständlich waren, dass die nicht mehr da sind. Das war erschütternd und das gehört jetzt ins eigene Weltbild.
Und gerade diese Erfahrung, aber in jüngster Zeit auch noch einige andere, sorgen ja dafür, dass wir feststellen, dass die Diskussionskultur komplexer und unübersichtlicher auch geworden ist, dass scheinbar sehr oft polarisiert gedacht wird, also entweder oder. Mhm. Mir persönlich geht es in vielen Entscheidungen so, dass ich denke, Mensch, ich bin nicht sicher, das ist irgendwie 60-40 oder so halbe-halbe, ich weiß das nicht. Bei Corona, wir wussten es ja alle nicht besser. Ja. Und auch darüber denken Sie natürlich nach, wie gehen wir damit um? Ja.
Und ich glaube, eine Möglichkeit mit Unsicherheit umzugehen, ist natürlich irgendetwas ganz felsenfest zu behaupten und sagen, das stimmt jetzt und darüber lasse ich auch gar nicht mit mir diskutieren. Und das ist sicher auch menschlich so zu reagieren. Und ich würde eigentlich immer so lange, wie es irgendwie geht, versuchen zu sagen, nee, auch wenn wir jetzt in verschiedene Richtungen auseinandergehen, lass uns doch versuchen, diesen Gesprächsfaden zumindest zu halten. Ich arbeite an der Universität in Jena und Unis leben davon, dass das möglich ist. Ich rede ja auch mit Leuten ganz anderer, viel jüngeren, ganz anderer Generation. Da ist mir manches fremd. Ich glaube, die finden mich ehrlich gesagt auch manchmal komisch. Aber man versucht doch, dieses Gespräch weiterzuführen, weil eine Gesellschaft davon lebt, trotz aller Differenzen, dass wir friedlich, nicht so aggressiv, ressentimentgeladen miteinander umgehen. Ja, deshalb ist eine Buchmesse auch was Schönes, weil das hier möglich ist.
An dem Punkt sind wir bei auch jüngsten Entwicklungen der Identitätspolitik ist viel wichtiger geworden. Welches Geschlecht hat man? Welche Lebensform wählt man? Wo stammt man her? Auch das begegnet Ihnen ja auch sicherlich im universitären Alltag, spielt auch im Buch eine kleine Rolle. Also auch das als neue Unübersichtlichkeit oder wie gehen wir damit um?
Also ich verstehe das, dass es diese Identitätskämpfe gibt, die vielleicht auch notwendig sind. Und ich versuche mich jetzt dem zu stellen. Wir haben in der Germanistik, wir haben fast nur weibliche Studierende, Anfang 20. Natürlich reden die ganz anders als ich und haben ganz andere Positionen. Ich mache jetzt zum Glück bis jetzt in Seminaren nicht die Erfahrung, dass man dann nicht mehr reden kann, sondern ich hoffe, ich lerne von denen. Ich denke, vielleicht sind sie auch zufrieden mit ein paar Dingen, die ich ihnen beibringe. Aber es geht. Ich habe auch Kinder. Man kann über diese Grenzen hinweg miteinander reden, auch wenn man diese Identitäten betont und wir sie vielleicht auch lange nicht genügend betont haben. Ich nehme das schon ernst, diese Geschlechterauseinandersetzung. Das ist lange überspielt worden. Das soll man tun, das soll man bereden, aber eben nicht in der Wahrheit sagen, wir brechen Gespräche ab. Dann wird es schwierig.
Einerseits sehen wir diesen Trend, wenn wir in den 70ern anfangen und bis ins Heute gehen, die Zuspitzung der Krisen. In den letzten Jahren haben die sich ja regelrecht übereinander gestapelt und uns überrollt. Und andererseits sehe ich aber trotzdem auch ein Auf und Ab in den Jahrzehnten. Also es gibt ja immer diese großen Lichtblicke. Zum Beispiel erwähnen Sie den Sommer 2006, die Fußball-WM in Deutschland. Und also quasi eine Art von neuer Unschuld. Ich sehe die Flaggenmeere, die damals irgendwie, heute würde man wahrscheinlich einen Schreck kriegen mit den Deutschlandfahnen. Damals war das irgendwie so ein unschuldiger Sommer, oder?
Ja, das war ein schöner, es war ja auch das Wetter so unwirklich gut und dann war dieses Public Viewing damals neu. Alle standen draußen, versammelten sich auf dem Platz und freuten sich und Deutschland spielte auf einmal auch viel besseren Fußball als die Jahre vorher, dass sie plötzlich dieses Passspiel auch beherrschten. Das war sehr schön. Nein, ich habe das auch. Ich glaube immer daran, irgendwann wacht man morgens auf und es wird wieder besser. Aber im Moment habe ich, wenn ich die Nachrichten einschalte, dummerweise das Gefühl, es wird immer noch jeden Tag etwas schlechter. Aber ich bin grundsätzlich schon, weil wir das ja auch erlebt haben, was Sie auch sagen, nee, es kann sich auch wieder drehen und man kann sich in seiner eigenen Welt natürlich Räume und Erfahrungen schaffen. Das macht ja auch ehrlicherweise jeder und jede, zu sagen, da schaffe ich mir einen Raum, in dem es ein sinnvolles, gutes, friedliches Miteinander gibt. Ist ja nicht völlig verloren. Aber im Großen ist das eine Art Verfinsterung, ne, in der wir uns befinden.
Und zum Thema Debattenkultur fällt mir noch ein, dass Ihr vorheriges Buch, ja, wie hieß es denn, Gewittergäste?
Ja, Gewittergäste, ja. Hm.
Ja, auch in so einer nächtlichen oder in einer Besuchs- und Gesprächssituation stattfand, die versucht hat, die Polarisierung in der Gesellschaft abzubilden. Also das ist schon was Sie auch sehr umtreibt, was ja viele aus Ihren privaten Umfeldern kennen. Man kriegt Besuch und das kann Ost-West sein, das kann politisch sein, das kann um Alt-Jung, um links und rechts gehen und sehr oft eskalieren diese Situationen. Wie kriegen wir Leichtigkeit zurück?
Ja, das ist auch so. Das Buch hat schon einen gewissen Kern. So aus dem Abend bei uns ist das entstanden, natürlich aufgebaut worden als Novelle. Ich glaube, dass die Literatur, deshalb habe ich es auch geschrieben, die Literatur eine Möglichkeit bietet, sich diesen Konflikten zu stellen, die Situation auch als unübersichtlich darzustellen, aber ihr gleichzeitig wieder als literarischer Text oder als Gedicht auch eine gewisse Leichtigkeit zu geben. Also Literatur selber ist auch schon ein Heilmittel, um mit solchen Situationen zurechtzukommen, weil sie das Ganze eben in so eine Art leichtere Sphäre doch heben kann.
Und weil sie vielleicht auch den Vorteil hat, dass sie nicht alles direkt bewerten muss. Sie ist eben Kunst. Sie kann eben einfach auch beschreiben. Ja. Habe ich in den letzten Jahren so oft geschätzt, wenn, weiß ich nicht, wie Autoren wie Lukas Rietschel, der ja auch gerade mit einem neuen Roman auf der Messe ist, Dinge einfach darstellt, ohne sich positionieren zu müssen.
Ja, das finde ich auch. Man muss ja nicht zu allem sofort eine fertige Meinung haben, sondern kann sich dem auch erstmal stellen und sagen, ich sehe mir das mal an und ich verstehe das nicht sofort. Aber dieses Ansehen und Beobachten ist doch etwas, was mich bereichern kann. Und irgendwann muss ich vielleicht auch eine Meinung finden, aber ich muss nicht sofort den Zaun hochziehen, ne, oder im Gespräch Ressentiment geladen werden. Da glaube ich, viele Autoren im Moment kämpfen dagegen mit Literatur auch an und sagen, nein, lass uns diese Freiheit, dieses Hinsehen wollen, dieses Verstehen wollen, auch beibehalten.
Weil der unmittelbare politische Alltag sich einem so aufdrängt sozusagen, also so Stellung zu beziehen. Man hat innerlich den Impuls, das zu machen, aber eigentlich hat Literatur eben den Vorteil, dass es nicht tagesaktuell muss.
Es gibt zum Glück, es gibt noch Räume außerhalb des Politischen. Wir lassen uns, glaube ich, natürlich alle im Moment von den politischen Ereignissen auch sehr, sehr stark beschäftigen und sehr mitnehmen. Und zum Glück gibt es Bereiche, in denen ganz andere Gesetze gelten, in Familien, im Zusammenleben mit Freunden, wenn man einen Abend zusammen hat, wo man sitzt und Wein trinkt und, oder man geht wandern und freut sich an der Natur. All diese Dinge gibt es ja weiterhin und die werden auch wiederum ästhetisch dargestellt. Das glaube ich auch, es wäre auch falsch, sich da völlig hinabziehen zu lassen. Also kann ich Ihnen nur zustimmen, ja.
Was mich gefreut hat und auch ein bisschen, ja, also irgendwie, dass Sie viele ostdeutsche Autoren einbeziehen. Klar, Sie sind Professor für neuere deutsche Literatur, aber das war dann eben auch wieder so ein Zeichen dafür, dass die Brücken längst gebaut sind. Ja. Sie haben Thomas Rosenlöcher zitiert, leider auch schon nicht mehr unter uns. Sie haben Clemens Meyer, viele andere im Buch. Also wie stehen Sie sozusagen zur deutschen Nachwiedervereinigungsliteratur? Ist das schon eine Literatur, oder?
Also es ist eine Literatur mit unterschiedlichen Sichtweisen und Themen. Und ich glaube, jetzt, Sie haben Clemens Meyer genannt, den ich als Erzähler sehr bewundere, und Autor wie Lutz Seiler. Das sind jetzt Autoren, die auf die gegenwärtige Situation einen Blick werfen, der spezifisch ostdeutsch ist, der dadurch sehr, sehr bereichernd ist, den Westdeutsche so nicht haben. Von dem können Sie etwas lernen. Aber es ist eine, bin ich ganz fest überzeugt, seit den 90er Jahren haben wir eine gemeinsame deutschsprachige Literatur. Diese ostdeutschen Autoren, Autoren werden ausgezeichnet, haben eine große Resonanz, werden viel gelesen. Also ich hätte, auch wenn man sonst über andere Bereiche klagen kann, würde ich sagen, in der Literatur spielt Ostdeutschland seit den 90er Jahren eine ganz, ganz feste Rolle. Es war aber auch vorher schon so, Christa Wolf wurde in der Bundesrepublik enorm viel gelesen, war eine wichtige Autorin. Also auch da, glaube ich, haben wir starke Gemeinsamkeiten, aber mit unterschiedlichen Blickwinkeln. Und das ist gut. Wir wollen ja auch aus einem Buch, also für mich ist das Lesen eine Selbsterweiterung. Ich lerne aus einem Buch, wie jemand anders die Welt sieht. Und dann kann ich sie nicht ganz so sehen wie der Autor, die Autoren, aber doch ein bisschen. Das ist für mich, also es erweitert meine Perspektive.
Ich denke ja manchmal schon, dass in der Literatur die Ostdeutschen im Vergleich zur sonstigen Gesellschaft überrepräsentiert sind.
Also ich weiß nicht, ob überrepräsentiert, aber sie sind zumindest sehr gut repräsentiert. Und das mag etwas damit zu tun haben, dass sie natürlich Themen haben, die nicht bestreitbar sind. Also diese Erfahrung, die Verunsicherung 1989, die man im Westen, muss man ja auch sagen, sehr lange abgewehrt hat. Es war ein großer Fehler, glaube ich, zu der üblichen bundesrepublikanischen Intellektuellen, 89 eigentlich lange gar nicht zur Kenntnis zu nehmen oder zu einer Art Ärgernis. Während das für die Ostautoren natürlich nicht in Frage kam, da war klar, wir müssen uns jetzt mit der Situation auseinandersetzen. Und diese Verunsicherung und dieses Gefühl, mir ist plötzlich der Boden unter den Füßen weggezogen. Also wir reden oft mit unseren Nachbarn also darüber. Plötzlich ist uns der Boden unter den Füßen weggezogen worden. Das ist ein Gefühl, was viele Westdeutsche nicht hatten. Inzwischen merken aber natürlich alle, dass 89 wirklich ein weltgeschichtlicher Einschnitt war. Und deshalb sind Themen da, die andere nicht haben. Und aus diesen Themen macht man etwas. Und das ist gut.
Die Zeit ist fast vorbei. Eine Frage würde ich gerne noch stellen. Und zwar, weil Sie zurück in die Zukunft erwähnten. Wie kommen wir raus aus dieser Krisenhaftigkeit und Unübersichtlichkeit der Situation? Wir können eben nicht wie zurück in der Zukunft zurückreisen und die Zukunft ändern.
Ja. Aber wir können uns solche Zustände eben, diese titelgebende Leichtigkeit, wir können uns an solche Zustände erinnern. Die haben wir ja alle mal erlebt und schon einmal die Hoffnung behalten, dass es wiederkommt und in sich selbst auch dieses Bewusstsein verhalten. Es ist ein ganz anderes Leben möglich und das, was wir jetzt politisch zumindest führen, ist nicht das, so soll es nicht bleiben und da hilft uns Erinnerung.
Vielen Dank, Dirk von Petersdorf. Ich fasse noch mal kurz zusammen. Das Buch heißt Wir Kinder der Leichtigkeit, unsere Geschichte seit den 70ern und vielleicht haben Sie das an dem Gespräch ein bisschen gespürt, ein großer Denkspaß. Wahnsinnig viel drin. Mir hat das große Freude gemacht. Das ist eine Bereicherung, auch eine Anregung. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Vielen Dank, dass Sie uns gelauscht haben.
Danke Ihnen auch nochmal für Ihre Fragen, das Gespräch.
Noch mehr eintauchen in die Welt der Literatur können Sie in den MDR Kulturgesprächen. Zum Beispiel mit Natascha Bodin, Axel Hacke, Alina Bronski oder Irina Fingerowa. Jetzt in ARD Sounds.